Radio Oldtimer Specials.
In der Serie Schicksalsmomente der deutschen Automobilwirtschaft berichtet Ingo Meyer, Wachtberg-Pech, im Gespräch mit Arno Wahl über entscheidende Männer und Sternstunden der deutschen Automobilwirtschaft. Hören Sie jetzt Folge 5, den ersten Teil der Sendung BMW Rettung in der letzten Stunde durch ein paar beherzte Männer.
Arno Wahl für Radio Oldtimer im Gespräch mit dem Historiker Ingo Meyer. Unser heutiges Thema ist BMW. BMW hat im letzten Jahrhundert durch den Zweiten Weltkrieg ein abruptes Ende einer erfolgreichen Automobilkarriere erleben müssen, denn ab 1940 wurden die Ressourcen des BMW-Werkes für Militärfertigung genutzt. Herr Meyer, wie ging es nach dem Zusammenbruch 1945 mit BMW weiter?
Ja, da hatte BMW ja letztendlich drei große Fabrikationsstätten, im Grunde dreieinhalb, eine in Berlin-Spandau, eine in Eisenach, wo die Autos gebaut wurden, und eine in München, sowohl in Milbertshofen als auch in Allach, wo Flugzeugtriebwerke gebaut worden sind. BMW war ja im Krieg eine berühmte Triebwerksbaufirma für Flugzeuge. Der Name Bayerische Motorenwerke hatte auch in diesem Begriff seine Rechtfertigung gefunden. Nach dem Ersten Weltkrieg war das genauso. Man durfte keine Flugzeuge mehr bauen, keine Höhenmotoren, und BMW kam in die Rolle, Motorräder zu bauen. Berühmte Weltrekorde wurden gefahren, aber was fehlte, war ein Auto, und eine Firma lag da nieder, Wagburg in Eisenach, und BMW konnte diese Firma, die Autos gebaut hat, relativ günstig als Fabrikationsstätte kriegen. Und dann kam durch Vermittlung der Deutschen Bank ein Lizenzauftrag zustande der englischen Austin-Werke. Man konnte dort den Dixie bauen. Und das war der Beginn der der Automobilfertigung in Eisenach. Und BMW ist dann dank glänzender Techniker und Ingenieure relativ schnell aus dem Puschen gekommen. Der Dixie war im Grunde so wie später mal die Isetta nur so eine Anschubproduktion. Man hat dann die Sportwagen gebaut, von dem Sie eben gerade gesagt haben, dass es 1940 zu Ende war. Und diese Sportwagen waren damals das Maß der Dinge, leicht und schnell und elegant.
Ja, getoppt durch Millimilia 328, genau. Ja. Also Rennsportwagen, die nach dem Krieg hemmungslos durch Leute wie Jaguar in England, ja, man kann glatt sagen, mehr oder weniger optisch kopiert wurden und dann vielleicht verbessert wurden, aber die Grundsteine waren bei BMW in den 30ern gelegt worden.
Ja. Und die wurden nicht nur bei Jaguar dann kopiert, sie wurden auch ganz offiziell nachgebaut. Die Firma Bristol in England hat ja den BMW 328 als offiziellen Lizenzbau nachgebaut und hat den auch nach dem Krieg über die Runden gerettet und damit auch Rennen gefahren. Aber der Eiserne Vorhang war 1945 da, und Eisenach mit der ganzen Automobilproduktion lag im Osten. Die Leute da drüben haben dann Militär auf, wie überall, wie später im Westen auch, einfach Autos weitergebaut, wie sie vorher gewesen sind, auch als Limousine angedacht waren für die sowjetische Militäradministration und später auch für die Funktionäre der DDR in kleiner Serie. Dann gab es einen großen Streit. Die wollten damals auch das Markenzeichen BMW haben, aber BMW hat sich durchgesetzt, und zwar über westdeutsche Gerichte, dass es in Westdeutschland jedem verboten ist, so ein Auto aus dieser Produktion der DDR als BMW zu verkaufen. Also haben die daraus EMW, Eisenacher Motorenwerke, gemacht, und aus dem weiß-blauen Propeller-Nachbild wurde dann so ein rot-weißes Propeller-Nachbild. Damit war für BMW im Grunde die Automobilproduktion erstmal abgeschnitten. Einige Leute fanden sich dann ein in München, und in München gab es zwei große Komplexe, die zu bedienen waren. Einerseits das Werk in Milbertshofen, und andererseits das große Werk in Allach draußen, Riesenflächen. Und was macht eine Firma nach dem Krieg, die eigentlich das immer gebaut hat, was die Leute in Friedenszeiten brauchen, Autos und Motorräder, und nach dem Krieg Rohstoffmangel, Zuweisungen an Rohstoffen durch Militäradministrationen, keine Erlaubnis, etwas zu bauen, die Konstrukteure und Ingenieure versprengt, die Maschinen zur Bearbeitung irgendwie in Scheunen abgestellt. Also man hat erstmal Kleingeräte für die Landwirtschaft gebaut und hat sich dann einen riesen Auftrag an Land gezogen, und zwar die Überholung amerikanischer Militärlastwagen. Also in München, in Allach draußen wurde das größte Reparaturwerk der US Army, was es überhaupt jemals gegeben hatte, aufgebaut. Und davon haben die Leute bei BMW mehr als 4000 Arbeiter eine ganze Weile lang beschäftigt und haben gut davon gelebt. Das war ein permanent guter Auftrag mit diesen Militärlastwagen. Der ist dann bis weit in die 50er Jahre hat der reingereicht, und durch den Koreakrieg und durch die Notwendigkeit, da nochmal etwas aufzuarbeiten und ajour zu sein, hat sich das auch nochmal richtig manifestiert. Aber das war ja nicht BMW. BMW war ja nicht eine Firma, die dazu da war, Militärlastwagen zu reparieren, sondern sie wollte was anderes tun, und sie kamen dann dazu, wieder ein Motorrad zu bauen. Einen Einzylinder Viertaktmotor, die R24, die man dann 1948 schon in Genf auf der Ausstellung, auf der Automobil- und Motorradausstellung hatte, praktisch so als Fake Getriebegehäuse gegossen, aber keine Zahnräder drin, Motor und Zylinderkopf waren gut sichtbar, aber das Ding war nicht fahrbar zu dem Zeitpunkt. Aber die Nachfrage nach einem BMW-Motorrad, nach einem klassischen Einzylinder-BMW-Motorrad war so groß, dass man die Produktion angekurbelt hat, und die Produktion hat auch Geld eingebracht, denn das war ja die Zeit, Anfang der 50er Jahre, in denen das Motorrad praktisch das Transportmittel des kleinen Mannes war.
Lassen Sie mich vielleicht erwähnen zwischendurch, damals schon das berühmte BMW-Alleinstellungsmerkmal Kardanantrieb und keine Kette.
Ja, Kardanantrieb, keine Kette und vor allen Dingen Kurbelwelle parallel zur Fahrtrichtung längs, ne? Während die anderen ja quer waren. Das hat auch, was den Starter anbetrifft, den musste man ja so nicht längs starten, sondern seitlich anschmeißen. Also da war BMW ein Unikat. Dann kam natürlich auch gleich wieder die Frage nach der etwas größeren BMW, nach dem Zweizylinder-Boxer. Auch die wurde aufgelegt und wurde ein Erfolg. Und im Grunde war damit BMW wieder auf der Straße und wieder in den Köpfen. Das Problem war nur, dass die gleichen Köpfe trocken bleiben wollten. Insbesondere, wenn sie die Damen waren, die mit den Männern durch die Gegend fuhren. Hinten auf dem Motorrad zu sitzen, war in einer Zeit, in der Kleinwagen wie der Lloyd LP 400 oder der Goggo dann in die Welt kam, nicht so das ganz Richtige. Und der Motorrad Verkauf ging auch relativ schnell zurück, sodass sich BMW praktisch nach etwas anderem umsehen musste. Und sie haben eine Lizenz gekauft eines italienischen Kühlschrankherstellers. Und diese Lizenz war ein sogenanntes Rollermobil. Das war dann die spätere BMW Isetta. Und man wollte die vorstellen, 1955, auf der Automobilausstellung in Frankfurt. Aber die Statuten der IAA ließen die Ausstellung eines Rollermobils nicht zu, weil das eher zu den Motorrädern gerechnet wurde. Messen grenzen sich so voneinander ab. Und da fanden die BMW-Leute den Trick und haben gesagt, wir für jede 100.000 Besucher, die kommen, verlosen wir eine Isetta und stellen die vorne am Eingang vor der großen Halle. Das ist ja die alte Festhalle des Messegeländes in Frankfurt, wo auch die 6-Tage-Rennen gefahren wurden, auf. Und damit stand sie im Blickpunkt der Besucher, wenn die reingingen und wenn die rausgingen, und die Isetta kam an. Man merkte, das ist ein ganz modernes Ding. Vielleicht später, so ähnlich, hat der Smart mal Eindruck geschunden. Völlig anders als bis dahin. Man konnte ordentlich einsteigen, man saß vorne. Man hatte den Motor, aus der R25, den Einzylinder Viertaktmotor, dem man nur ein Gebläse anbauen musste. Und die Isetta lief. Das war natürlich für BMW ein Geldbringer, und Das musste auch sein, denn parallel dazu hatte BMW Ende der 40er Jahre begonnen, einfach, wir bauen wieder ein Auto. Und da lagen noch etliche, mehrere hundert Motoren rum, wie man sie in Eisenach verbaut hatte. Die lagen irgendwo in München, war verfügbar, nämlich 2 Liter Sechszylindermotoren. Und dann hat man praktisch den Motor genommen und darum herum ein Auto gebaut. Und das sollte in der Linienführung ein repräsentativer großer Wagen werden. Und als man dann Anfang der 50er Jahre in einem Münchner Hotel die Decke wegzog und daraus dieser BMW sichtbar wurde, dann war unter den Zuschauern schon das Wort Barockengel geboren. Und dieser Barockengel sollte sich für BMW als fatal erweisen. Die Karosserien wurden bei Bauer in Stuttgart gebaut, die Motoren wurden dort mit dem Fahrgestell hingebracht, dann wurden die Karosserien draufgesetzt, Bleche wurden in München gepresst und zu Bauer gebracht, der sie dort zur Karosserie verbaut hatte, dann kam das halbfertige Auto wieder zurück und wurde konfiguriert in München. Also von den Abläufen einer Automobilfertigung praktisch eine steinzeitliche Situation, und dann musste noch sehr viel Handarbeit an dem Auto geleistet werden. Das Auto wurde also wahnsinnig teuer, kostete weit über 15.000 D-Mark gekostet in einer Zeit, in der ein Facharbeiter vielleicht 350 D-Mark im Monat hatte. Die Stückzahlen konnten gar nicht hochkommen, und parallel dazu gab es den Mercedes 220, der genauso schwer war, nämlich ungefähr 1400 Kilogramm, aber mit seinem Sechszylindermotor 15 bis 20 PS mehr Leistung und damit spritziger war und auch in der Karosseriefertigung in Sindelfingen einfach auf einem anderen Niveau fabriziert wurde. Also der Barockengel wurde ein Verlustbringer. Erstmal hat man dann den Motor noch vergrößert in seinem Hubraum, dann hat man die Verdichtung erhöht, dann kam der Motor leistungsmäßig an seine Grenzen mit unheimlich viel Garantiefällen, weil er defekt war durch diese tuningmäßige Leistungssteigerung, und dann hat man endlich den V8-Motor gebaut. Dann hat der Barockengel zwar die Höchstgeschwindigkeit so von 140, 150 Stundenkilometer auf der Autobahn leicht erreicht, aber es war immer noch kein Mercedes, und mit jedem Auto kam der Verlust. Dann hat in dieser Zeit auf der Basis natürlich BMW auch wunderschöne Autos gebaut. Ein US-Importeur von BMW, Maxi Hoffmann, wollte etwas gegen die Thunderbirds von Ford ansetzen und hatte dann gesagt, ihr müsst einen Sportwagen bauen, und durch den Rückgriff eines deutschen Stilisten, der in Amerika geblieben war und auch Amerikaner war, Graf von der Görz, war dann dieser wunderbare zweisitzige Sportwagen mit den Komponenten des 501 des Barockengels gebaut, insbesondere aber mit deren wunderbaren V8-Motor. Das waren alles eindrucksvolle Produkte von BMW, die aber letztendlich nicht den wirtschaftlichen Erfolg brachten, die immer weiter zu Verlust führten. Und als die Isetta dann so allmählich von...
Herr Meyer, lassen Sie mich nur eins dazwischenhauen, weil das wunderschön passt. Dieser Traumwagen BMW 507 war nur in ganz kleinen Stückzahlen gebaut worden. Man spricht von 254 Stück.
Richtig.
Und einen davon, ein Public Relation Auto, würde man heute sagen, was Stuck damals in Deutschland bei den Händlern vorführte, hat 1958 der damals in Deutschland seinen Militärdienst ableistende Elvis Presley mit Pomp bei einer PR-Veranstaltung von einem Frankfurter Händler überreicht bekommen. Dieser Wagen ist vor 2 Jahren in San Francisco wieder aufgetaucht, man hat Jahrzehnte gesucht, wo wohl dieser Wagen abgeblieben wäre. Man hat zeitweise Ursula Andress ihr Auto angenommen, wäre der Elvis-Wagen gewesen. Dieser Wagen ist jetzt in diesen Tagen gerade in Amerika auf der Monterey Pebble Beach Veranstaltung der Öffentlichkeit komplett neu restauriert, so wie er damals auf den Bändern entstanden ist, nicht aufgewertet durch Scheibenbremsen, sondern mit Trommelbremsen versehen, in nagelneuem Zustand und macht enorme Furore. Gerade jetzt an diesem Wochenende ist das gewesen und ich muss das einfach dazwischen sprechen, denn das ist ein so aktueller Bezug und man darf sich dann wieder vor Augen führen im Kontext Ihres Referats oder Ihrer Abhandlung. Damals ein Flop, hat der wirtschaftlich keinen Erfolg der Firma BMW gebracht.
Nein, wirtschaftlich keinen Erfolg, aber natürlich ein Achtungserfolg, was Eleganz anbetrifft und auch was Leistung anbetrifft. Der von Ihnen benannte Stuck hat damit ja auch noch ein Rennen gefahren, hat Bergrennen noch mit diesem Auto auch gewonnen. Und weil Sie das Exemplar gerade schildern, was der Presley gekriegt hat, der hat das als weißen Wagen übernommen und nach Amerika mitgenommen. Und der Scheunenfund, den man über mehrere Stufen dann als den Presley-Wagen entdeckte, war rot, der war nicht weiß. Und so war ein Werk nie lackiert worden. Und die Sage ging dahin, Presley hat ihn umlackieren lassen, weil die Damen mit ihren Lippenstiften immer die Autogramme und ihre Namen darauf geschrieben haben. Ja? Und er wollte das nicht haben und hat gesagt, wenn das rot ist, kann man das nicht sehen. Ja, der Wagen ist natürlich von der BMW AG, wenn Sie so wollen, restauriert worden und damit ist das natürlich absolut und top original und die haben die besten Leute daran gesetzt, die sie kriegen konnten. Und
wenn man lassen uns den Namen nennen. BMW Classic Group Ulrich Knieps ist der Macher, der dahinter steht, der sich sehr um die Klassikbranche der BMW-Fahrzeuge kümmert und nach dem Motto Ehre, wem Ehre gehört, wollen wir ihn einfach erwähnen.
Ja, das ist schön, Herr Wahl, dass Sie das tun, weil es gibt so viele Männer, die versteckt sind und etwas geleistet haben und niemand hört den Namen. Das ist ja ein Teil unserer Geschichten, die wir immer machen. Darum kommen wir jetzt auch auf Namen. Das heißt also, BMW hat eine Klasse gehabt. Die konnten gute Autos bauen, die hatten gute Facharbeiter, die hatten tolle Entwürfe, aber sie hatten nicht den wirtschaftlichen Erfolg. Der wirtschaftliche Erfolg hätte andersrum sein müssen. Man muss nicht erstmal einen großen Barockengel bauen für einen Preis, den sich die Leute nicht leisten können, sondern man muss über das Motorrad, Isetta und dann von unten her die Sache aufrollen. Und dann hatte BMW natürlich ein bisschen Geld angesammelt durch den Verkauf von der Isetta und dann wollten sie die Isetta vergrößern, damit da nicht nur zwei reinpassen oder mühsam zwei Erwachsene und ein Kind, sondern vier, dann hat man eine verlängerte Isetta gebaut mit einem durchaus guten Fahrgestell, damals schon mit Schräglenker Hinterachse und hat da reingesetzt den Motor, den Boxermotor aus dem Motorrad, ein bisschen modifiziert für einen Antrieb im Auto, aber eine Seitentür BMW 600 hieß er, eine Seitentür rechts, keine Seitentür links und natürlich noch die Fronttür wie bei der Isetta. Das Ding sah aus wie so ein Mini-Omnibus. Und das wollten die Leute nicht haben. Da konnten die BMW-Leute noch so viel Werbung machen, dass die Konstruktion den Bewegungsbedürfnissen des Menschen folgen muss und infolgedessen eine Tür haben muss, mit der man sich aufrecht reinsetzen kann. Das hatte Gogo besser gemacht. Die haben sich da in den kleinen Kohlenkasten reingequält. Aber die Türen waren halt so angeschlagen wie beim normalen Auto. Der BMW 600 hat also BMW endgültig an das Scheitern gebracht. Und wenn jemand scheitert, könnte es sein, dass das Interesse von anderen geweckt wird. Zur gleichen Zeit war eine Firma wie Volkswagen im Wirtschaftswunder nach vorn gekommen, das war Mercedes. Mercedes hatte im Gegensatz zu BMW das Glück, dass alle Produktionsanlagen, wenn Sie so wollen, zwar zum Teil zerstört waren, aber der ganze Komplex als Organismus noch in Stuttgart und um Stuttgart in Sindelfingen beheimatet war. Und Mercedes hatte gute Konstruktionen nach dem Krieg gebaut und die Leute rissen sich um den Mercedes. Die Lieferfristen stiegen teilweise auf über ein Jahr, sodass Mercedes händeringend nach Produktionsstandorten und Erweiterungen für seine Produktion suchte. Und die Facharbeiter waren damals auch knapp bei diesem aufstrebenden Wirtschaftswunder und da kam Mercedes, auch in Form des Eigners, hat die meisten Aktien gehabt, August Flick, kam BMW in den Sinn, nach dem Motto, wenn es denen so schlecht geht, könnten wir denen ja mal ein Angebot machen. Und dann kamen da sehr unschöne Angebote an die Aktionäre in Kombination mit auch einer unschönen Personalunion zwischen einem Aufsichtsratsvorsitzenden von BMW, der gleichzeitig Direktor in der Deutschen Bank war, wobei die Deutsche Bank wieder Mehrheitsaktionär bei Mercedes war. Und gleichzeitig hat die Deutsche Bank viele kleine Aktien im Depot gehabt von BMW. Und in einer Hauptversammlung 1959 sollte dann abgekatert ein Spiel stattfinden nach dem Motto, BMW hat kein Geld mehr, BMW ist pleite, aber jetzt kommt die große hilfreiche Tante aus Stuttgart und wird BMW retten. Der Rettungsversuch sollte also so stattfinden, dass die vorhandenen Aktien zur Hälfte abgewertet wurden, neue Aktien ausgegeben werden, in doppelter Anzahl, aber das Bezugsrecht für die neuen Aktien wurde den alten Aktieneigentümern verwehrt. Das muss man sich mal überlegen. Aktionäre werden in einer Hauptversammlung vor die Situation gestellt. Wir haben kein Geld verdient, wir machen Verluste. Wir müssen möglicherweise das in einer Abwertung von Aktien vornehmen. Aber ihr dürft, ne, ihr dürft als BMW-Aktionäre neue Aktien nicht kaufen. Also das ist haarig gewesen, im Grunde skandalös. Aber das Ganze war vorbereitet. Und,
wer sich mit Aktienrecht nicht auskennt, die Leute, die Eigentümer, die Aktionäre, verloren ihre Stimmrechte, weil andere Mehrheitsverhältnisse dadurch entstanden, von denen, die da die neu aufgelegten Aktien kauften.
Ja.
Das war Teil 1 der Sendung Schicksalsmomente, BMW Rettung in der letzten Stunde durch ein paar beherzte Männer. Teil 2 hören Sie nächste Woche an der gleichen Stelle.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.